achtet genau darauf, was ihr hört. Und im anderen Evangelium heißt es, achtet genau darauf, wie ihr hört. Beides ist total wichtig. Gerade heute wieder frisch gelernt. Vorhin waren wir beim Stefan, hab gesagt, wann fängt's heute Abend an? Und ich kann mich genau erinnern, hat gesagt 19 Uhr. Aber ich habe verstanden 19:30. Ich weiß ganz genau, du hast 19 Uhr gesagt. Als ich hier reinkam und hörte das Singen, ich sage, was ist denn das hier? Sagt Elke, Soundcheck. Ich sage, nein, die klatschen. Das kann kein Soundcheck sein. So, irgendwie bin ich so programmiert, die meisten Meetings fangen 19:30 an. Ich höre 19 Uhr, aber ich pole das um und mache daraus 19:30. Nicht gut. Und das machen wir sehr oft mit dem Wort Gottes. Wir haben unsere bestimmte Idee, unsere bestimmte Theorie, unsere bestimmte Vorstellung. Und dann lesen wir das Wort Gottes. Da steht etwas ganz anderes drin, als unsere Theorie besagt. Und wir sagen Amen und wir halten an unserer Theorie fest und merken das nicht einmal. So, deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich genau hinschauen, genau hören und das zur Kenntnis nehmen und einmal prüfen, inwieweit gibt es da eine Differenz zwischen dem, was geschrieben steht und zwischen dem, was ich mir so gedacht habe. Es wäre mal interessant, das festzustellen, ob es sowas gibt, ob wir irgendwo in irgendwelchen Ideen verhangen sind, die, ja, von denen wir wissen, die sind einfach so. Und wir müssen gar nicht mehr die Fakten prüfen, weil wir kennen ja schon die Dinge, wie sie wirklich sind. So, lasst uns genau hinschauen. Heute geht's also, wie gesagt, um Endzeit. Genauer um die Gemeinde in der Endzeit. Darum soll es gehen. Mal schauen, wie weit wir damit kommen. Und sicherlich gibt's dann morgen Abend noch eine Fortsetzung. So, wenn ich Endzeit, den Begriff Endzeit nehme, dann weiß ich von der Bibel her, die letzten Tage haben begonnen mit Pfingsten. Also wir leben seit 2000 Jahren in der Endzeit. Ja? So, wenn ich Endzeit benutze, diesen Begriff, dann meine ich die letzten Jahre oder wenigen, ein, zwei Jahrzehnte vor der Wiederkunft Jesu. Also wirklich ganz das Ende, nicht die große, breite Spanne. Okay, und die Bibel hat sehr, sehr viel darüber zu sagen und wir tun gut daran, uns damit zu beschäftigen. Es gibt über 150 Kapitel in der Bibel, die von diesem Thema handeln. Wusstest du das? Ja. So, das ist kein kleines Thema, das ist nicht ein Randthema, das ist nicht irgendwie eine Sache nebenbei. Und es geht da nicht um Spekulation und es geht auch nicht irgendwie um Angstmache. Manche Leute sagen, du, also Endzeit, da will ich mich gar nicht mit beschäftigen. Wenn ich das nur denke, ich gucke nur in die Offenbarung rein, da wird mir ganz anders und lieber nehme ich das gar nicht zur Kenntnis. Ja, überleg einmal. Deine Verweigerung, sich damit auseinanderzusetzen, ändert nichts an dem Ablauf. Du kannst sagen, ich will damit nichts zu tun haben, du wirst trotzdem damit zu tun haben. Ja? Du änderst nicht den Ablauf der Ereignisse, indem du sagst, Augen zu, Ohren zu und will mich damit nicht beschäftigen. Obendrein ist die Offenbarung das einzige Buch nach meiner Kenntnis in der Bibel, wo ein Segen schon verheißen wird, nur beim Lesen. Nur indem du die Offenbarung liest, wird schon ein Segen freigesetzt. Es gibt kein anderes Buch nach meiner Kenntnis in der Bibel, wo es diese wunderbare Tatsache gibt. Ja? So, wir sind nicht gut beraten, wenn wir auf Ängste etwas geben oder überhaupt auf unsere Gefühle. Weil, wie gesagt, wir ändern die Dinge nicht, die schon geschrieben sind und die beschlossen sind. Wir ändern die nicht. Ja? Aber wir verpassen etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir verpassen wertvolle Instruktionen, die wir brauchen zur Vorbereitung. Die würden wir verpassen, wenn wir sagen, nee, das Thema ist mir zu schwierig und zu problematisch. Also lieber mit was Schönem, mit was Positivem beschäftigen. Übrigens, das Ende dieses Buches der Bibel und der Buch der Offenbarung ist so positiv und so gut, also besser kann es überhaupt nicht sein. Ja? Aber leider ist es so, dass diese herrliche Zeit mit Gott, die dann beginnt, die Ewigkeit, vorher eingeleitet wird durch eine gewaltige Krise. Jesus sagt, Matthäus 24, Vers 21, denn alsdann wird eine große Trübsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. So, es wird eine Krise geben, bevor Jesus wiederkommt, eine Bedrängnis. Hier ist das Wort Trübsal, ist vielleicht nicht so ein gutes deutsches Wort, weil wir kennen es nur unter Trübsalblasen. Ja? Aber es bedeutet Bedrängnis. Ja? Und wie wir noch sehen werden, die Heiligen sind aufgefordert, mit großer Zuversicht durch diese Zeit zu gehen. Nirgendwo werden die Heiden werden die Gläubigen aufgefordert, mit Ängstlichkeit, mit Bedrückung oder mit irgendwelchen anderen negativen Emotionen durch diese Zeit zu gehen, sondern wir sollen wirklich gewiss sein. Wir wollen auf das schauen, was da kommt. Und es ist wie eine Geburt, sagt Jesus. Da sind die Wehen davor. Die sind nicht einfach. Die sind nicht schwierig. Die sind nicht einfach zu ertragen, die sind herausfordernd, aber diese Wehen führen zu etwas, sie führen zu einer Geburt. Und was wird geboren? Ein neues Zeitalter, eine neue Dimension der Menschheit zusammen mit Gott. Das wird geboren werden und jede Geburt ist eine Krise und ist eine schwierige Angelegenheit. So, es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie niemals vorher gewesen ist und wie sie danach nie mehr kommen wird. Das hat der größte Prophet aller Zeiten, Jesus, prophezeit. Es gab nie einen größeren Propheten als ihn. Und er hat das prophezeit. Diese Zeit wird die schlimmste sein, die die Menschheit je erlebt hat. Und danach wird es das nie wieder geben. Warum wird diese Zeit so schwierig sein? Drei verschiedene Einflüsse oder verschiedene Faktoren sind da, die diese Zeit so schwierig machen. Erst einmal die Sünde der Menschen. Durch die Sünde der Menschen. Dann als zweites durch die Aktivitäten des Teufels auf der Erde. Die Offenbarung sagt, wehe der Erde und dem Meere, denn der Teufel ist zu euch hinabgestiegen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Der Teufel hat großen Zorn und er weiß ganz genau, die Uhr tickt und er hat nur sehr wenig Zeit, sehr begrenzte Zeit. Und deswegen versucht er maximale Verwüstung und Zerstörung und Täuschung und Verführung und so weiter zu initiieren unter den Menschen. Ja, er will sie verführen zu Rebellion gegen Gott. Will einen Aufstand machen gegen Gott, gegen Gottes Ordnung. Ja? Und er verdreht die Menschen und ihre Sichtweisen. Jesus bringt dieses Gleichnis von dem Edelmann, der ausgeht, ein Königreich zu gewinnen. Und dann geht er weg, um die Königswürde zu erlangen, geht das Gleichnis. Und dann machen die Bürger dieses Landes einen Aufstand. Und was sagen sie? Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wir wollen nicht, dass er über uns herrsche. Und das ist genau das, was der Teufel initiiert in den Herzen der Menschen. Ja? Und das liegt nicht daran, dass die Herrschaft Gottes ungerecht wäre, dass Gott böse wäre, dass es eine bessere Alternative gäbe. Es liegt einfach an dem Hass des Teufels, um die Menschen zu verdrehen und zu verführen und ihnen Ideen zu geben. Sie wüssten alles besser und sie könnten alles besser und sie würden irgendwie die Dinge ganz anders laufen lassen und so weiter und so weiter. Das ist diese Empörung. Und dieser Geist der Empörung gegen Gott ist in dieser Welt. Und jedes Mal, wenn du die Nachrichten aufschlägst und schaust, wie Menschen denken, was Menschen so von sich geben, dann siehst du diesen Geist der Empörung. Im Psalm 2 heißt es, die Könige und die Edlen kommen zusammen. Und was sagen sie? Lass uns zerreißen ihre Strick, ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Wer ist ihr? Das ist Gott im Plural. Und sie sagen, wir wollen die Bande Gottes hinter uns lassen. Wir wollen die Stricke zerreißen. Wir wollen totale Freiheit haben. Wir wollen machen, was wir wollen, ohne dass es dafür irgendwelche Konsequenzen gibt. Das ist der Traum, den der Teufel in die Herzen der Menschen fasst, hineinbringt. Du kannst machen, was du willst, aber Konsequenzen wird es nicht haben. Diese Art von Freiheit gibt es nicht. Es wird immer Konsequenzen geben. Auf die eine oder andere Art und Weise. Eine Freiheit, wo wir machen können, was wir wollen, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat. So eine Freiheit gibt es nicht. Das ist eine Ausgeburt der Hölle. Aber der Teufel legt das in die Herzen der Menschen, dieses Gift der Rebellion, was in seinem eigenen Herzen war. Und dadurch wird diese Zeit sehr, sehr turbulent. Ein anderer Aspekt, zu dem wir später noch kommen werden, ist sein permanentes Werk der Anklage gegen die Heiligen. Sie zu entmutigen, sie zu verwirren, sie zu bedrücken, sie zu lähmen durch Anklage. Und es gibt Gründe für diese Anklage, die nicht im Fehlverhalten der Gläubigen liegen, sondern in den Herzen derer, die die Botschaft der Gläubigen hören. Und dann ein dritter wichtiger Faktor, warum diese Zeit so extrem schwierig ist, das sind die Gerichte Gottes. Wir haben drei schwerwiegende Faktoren, wobei das da sicherlich der schwerwiegendste ist, die Gerichte Gottes. Also, das ist eine Herausforderung, diese Endzeit. Und sie ist deswegen eine Herausforderung, weil die Gemeinde, und jetzt halte ich fest, vielleicht ist das ganz neu für den einen oder anderen, aber wir werden dann richtig dicht am Wort arbeiten und dann wirst du sehen, die Gemeinde wird hier sein, bis zum Schluss. Bis Jesus wiederkommt, wird die Gemeinde hier sein. Ich weiß, dass der Großteil der pfingstlich-charismatischen Gläubigen das total anders sieht. Und sie haben diese Idee bekommen, bevor es hier richtig dicke wird, kommt Jesus und holt uns heraus. Und er entrückt uns, weil er uns ja so lieb hat. Und alles wird gut sein. Das Problem ist, das findest du nicht in deiner Bibel. Das würde nämlich bedeuten, dass es zwei Wiederkommen Jesu gäbe. Und so sagt man das auch. Jesus kommt für die Gemeinde und dann kommt er mit der Gemeinde. Also er kommt insgesamt dreimal. Einmal in Bethlehem, ja, und dann 7 Jahre vor der offiziellen Wiederkunft und dann die offizielle Wiederkunft mit der Gemeinde. Klingt wunderbar. Aber du musst wissen, historisch gesehen, diese Sache wird erst geglaubt seit 1830. Vorher hat niemand so etwas geglaubt. Und du musst etwas anderes wissen, du findest diese Idee nicht in der Bibel. Du findest ein zweites Wiederkommen Jesu und das wird sehr präzise beschrieben, das schauen wir uns gleich an. Und dann wirst du sehen, wie das alles zerfällt, diese schöne Idee, die, weiß ich nicht, woher die kommt, aber die nicht aus der Schrift kommt. Nur wenn das klar ist, die Gemeinde geht durch die Endzeit, macht es überhaupt Sinn, sich damit zu beschäftigen und zu sagen, okay, was müssen wir lernen? Was sind die Lektionen? Und was will Gott von uns? Und warum überhaupt müssen wir da durchgehen? Und was passiert mit uns und auch durch uns? Was ist der Auftrag der Gemeinde? Warum ist die Gemeinde dann auch hier? Und die Schrift gibt präzise Antworten darauf. So, jetzt werden wir viel Zeit nehmen und mal sehen, wie weit wir kommen und werden uns anschauen in der Bibel den Zeitpunkt der Entrückung. Und ich möchte, dass du sehr sorgfältig zuhörst, nicht so wie ich heute bei Stefan und sagst, ja, Zeitpunkt der Entrückung weiß ich schon 7 Jahre vor der Trübsal. Sondern, dass wir die Texte anschauen und mitdenken, hier oben mal anschalten. Stell mal sicher, dass da einer jetzt da ist, dass das Licht an ist, dass da oben wirklich jetzt mitgedacht wird. Und schreib dir die Schriftstellen auf und dann geh die durch, immer wieder, bis du sagst, ja, da steht es, ganz, ganz, ganz klar, da steht es. So beginnen wir mit einer Schriftstelle, die beschreibt, was passiert, wenn Jesus wiederkommt. Matthäus 24, ich lese einmal ab, Vers 29. Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage. nach dieser Bedrängnis wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden Wehklagen aller Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Das ist kein verborgenes Ereignis irgendwie, das niemand mitbekommt, sondern es ist ein gigantisches Ereignis. Er wird kommen mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her. Von dem einen Ende der Himmel bis zum anderen Ende. Wer sind die Auserwählten, die Jesus sammeln wird, wenn er wiederkommt? Die Gläubigen, die Kinder Gottes, die Christen. Die Engel werden die Auserwählten versammeln aus allen Himmelsrichtungen. So was lesen wir hier? Die Sammlung der Gläubigen geschieht bei seiner Wiederkunft. Und das Ganze wird begleitet mit dem Schall einer Posaune. Okay? So. Jesus kommt wieder, Posaune, Versammlung der Gläubigen. Okay, jetzt schauen wir an, wie Paulus dieselbe Geschichte beschreibt. 2. Thessalonicher, Kapitel 2. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht so schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist, also durch Visionen, Prophetien oder andere geistliche Offenbarungen, noch durch Wort, noch durch einen Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Also da gab es Verwirrung, da gab es Prophetien, da gab es Leute, die haben Briefe gefälscht und haben gesagt, hier ist ein Brief von den Aposteln und dieser Brief besagt, der Tag des Herrn ist schon da und Paulus sagt, lasst euch nicht verwirren, lasst euch nicht verwirren. Dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe. Denn dieser Tag, von welchem Tag redet er? Der Tag der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung. Es ist ein Tag, es ist der Tag der Ankunft und unserer Vereinigung. Bitte achte auf die Reihenfolge, Ankunft und Vereinigung mit dem Herrn. Dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, den wir auch Antichrist nennen oder der Mensch der Sünde, der sich widersetzt und sich erhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. So, hier haben wir einen besonderen Tag und das ist der Tag der Ankunft unseres Herrn und unserer Vereinigung mit ihm. Und da sind zwei Dinge, die vorher passieren müssen, sagt er hier. Und das eine wird genannt der Abfall. Und das bedeutet, eine beträchtliche Schar von Gläubigen wird durch die Verführungskunst des Teufels verwirrt werden und wird Lügen glauben. 1. Thessalonicher 4, 1. Menschen hören Lehren von Dämonen und glauben diese Lehren von Dämonen und dadurch fallen sie ab. Sie verlieren ihre Loyalität zu Christus, sie verlieren ihre Eindeutigkeit, sie verlieren ihre Hingabe. Und wie verlieren sie die? Indem sie Lügen glauben. Und diese Lügen kommen von Dämonen. Wie soll man sich das vorstellen? Wie kann das sein? Wie können Lügen von Dämonen in das Volk Gottes kommen? Durch verwirrte Verkündiger. Durch verwirrte Lehrer und Prediger des Wortes Gottes, die nicht mehr das Wort lehren, sondern die Ideen aufgeschnappt haben, die irgendwo anders herkommen und die nicht mit dem Wort übereinstimmen. Und das ist so eine drastische und starke Betonung in dem ganzen Thema Endzeit. Seht zu, dass euch niemand verführe. Jesus sagt es und die Apostel haben es gesagt. Und Verführung ist, wenn schöne Dinge gesagt werden, vielleicht sogar ermutigende Dinge, vielleicht sogar hoffnungsvolle Dinge, vielleicht schöne, tröstende Dinge, die nicht mit dem Wort, mit dem geschriebenen Wort Gottes übereinstimmen. Das ist Verführung. Und das muss klar sein, ich habe jetzt nicht die Zeit, aber es wäre wichtig für jeden Einzelnen, total überzeugt zu sein, die Schrift, wie wir sie jetzt haben, ist komplett von A bis Z eingegeben von Gott und sie ist unser einziger zuverlässiger Maßstab. Und alles, was wir hören und selber denken und glauben, messen wir an der Schrift und an sonst nichts. Daran messen. Das ist, was die Reformation uns zurückgebracht hat. Nach dem Ende, oder damit ging das finstere Mittelalter zu Ende, sola scriptura. Die Schrift ist der Maßstab für unseren Glauben. Und alle unsere Ideen, all unsere Gedanken über Gott, über Christsein, über das Leben im Heiligen Geist, über Gemeinde, all das kommt aus diesem Buch und nirgendwo anders her. Und wir sind gut beraten, ein absolutes Vertrauen in die Bibel zu haben. Und wenn du nicht ein Vertrauen hast in die Zuverlässigkeit der Bibel, dann rate ich dir eins, übergehe das nicht und sag, na ja, der Verstand ist nicht so wichtig. Erlaube dir nicht, mit Zweifeln im Hinterkopf zu leben. Dann kümmere dich um die ganze Geschichte. Wie ist die Bibel entstanden und welche Fakten sprechen für die Zuverlässigkeit der Bibel? Sodass du wirklich überzeugt bist. Gott sagt nicht, die Bibel ist mein Buch, das musst du glauben, fertig, aus. Er gibt dir handfeste Fakten und Beweise. Und sagt, anhand dieser Dinge kannst du nur zu einem Schluss kommen. Dieses Buch ist übernatürlich, es kommt von Gott selber. Das ist so wichtig und besonders, wenn du vielleicht schon irgendwie theologisch angehaucht bist oder vielleicht sogar schon eine theologische Ausbildung gemacht hast, was Gott verhüten möchte. Aber sollte das schon passiert sein, es ist so wichtig, weil heute die allermeisten theologischen Ausbildungen, das klang jetzt lustig, aber das ist total tiefer Ernst, die allermeisten theologischen Ausbildungsstätten lehren dich zu zweifeln, sie lehren dich, weil dort die Stimme des Teufels ist, sollte Gott wirklich gesagt haben und sie lehren dich, das Wort Gottes in Zweifel zu ziehen und deinen Verstand und deine philosophischen Grundlagen über das Wort Gottes zu stellen. So, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ich aus Zeitgründen hier nicht machen kann, aber ich empfehle dir, dass du da wirklich gründlich arbeitest und dich damit beschäftigst und bis wirklich jeder Zweifel und jedes Fragezeichen ausgeräumt ist und du weißt, ich kann dem geschriebenen Wort Gottes vertrauen. Das ist ein dummes Zeug, was Leute erzählen, ja, das ist so viele Male abgeschrieben und da sind so viele Fehler drin und wer weiß und dem kann man nicht trauen und so weiter. Das ist alles dummes Zeug. Alleine die Geschichte der Erforschung der Bibel. Ja, es ist so eine fantastische Angelegenheit und es hilft uns, wirklich Vertrauen zu haben. Ich meine, setz dich auch mal in Gottes Position. Was gibt es Sicheres, als die ganze Botschaft schriftlich niederzulegen? Das ist die ultimative Sicherheit. Mehr Sicherheit gibt es nicht. So dass wir nicht sagen, ja, der denkt so, und wie soll ich denn jetzt denken? Sondern wir alle haben die Schrift. Und Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Das ist der Heilige Geist, der Autor dieser Schrift. Wir brauchen ein Verhältnis, eine Hingabe, eine Beziehung zum Heiligen Geist. Und er muss unser Lehrer sein, so wie Jesus das gesagt hat. Er wird kommen und er wird uns in alle Wahrheit führen. Und er wird mit uns so umgehen, wie Jesus noch kurz vor der Himmelfahrt mit den Jüngern von Emmaus. Er öffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verständen. Das ist, was Jesus getan hat. Und dann ging Jesus in den Himmel und sandte den Heiligen Geist und sagt, er wird jetzt das fortführen, was ich begonnen habe. Er wird euch lehren. Er öffnet das Verständnis. So, das ist eine wichtige Sache, dass wir nicht nur die Schrift haben, sondern auch eine Hingabe haben zum Heiligen Geist und uns ihm unterordnen und sagen, du bist unser Lehrer und ohne dich kann ich hier nichts verstehen oder ich könnte den größten Blödsinn verstehen, aber ich brauche dich und du bist gesandt, mich in alle Wahrheit zu führen. Gott ist kein Gott der Verwirrung Und wenn immer du triffst Christen, der eine sagt Hü und der andere sagt Hot, einer von beiden oder beide müssen verwirrt sein. Es gibt keinen anderen Schluss daraus, weil Gott ist nicht verwirrt. Und er hat eine klare Meinung und er äußert sie klar. Und im Gegensatz zum heutigen Verständnis mit den ganzen postmodernen Ideen, Wahrheit kann man finden, Wahrheit kann man kennen. Wahrheit ist erreichbar, nicht durch unsere Verstandesleistung, durch Offenbarung. Und der Heilige Geist ist gesandt, uns zu leiten in alle Wahrheit. Deswegen gibt es auch nicht zwei widersprechende Ansichten, die gleich richtig und gleich wichtig und gleich bedeutend sind zu irgendeinem Thema. Ob das Taufe ist oder Bekehrung oder Entrückung oder Geistestaufe oder Reden in Sprachen. Der eine sagt, das hat mir Gott offenbart. Der andere sagt das Gegenteil und sagt, das hat auch mir Gott offenbart. Das kann nicht sein, weil Gott nicht verwirrt ist. Halleluja. Gott ist klar, er ist eindeutig und er ist nicht schwer zu verstehen. Und wir wollen uns hüten vor diesem Gift der Theologen, die diese Kunst perfektioniert haben, das geschriebene Wort Gottes zu verdrehen, so dass es passt in ihre eigenen Vorstellungen. Hüten wir uns davor. Wo waren wir? Zeitpunkt der Entrückung war eigentlich der Punkt. 1. Thessalonicher, Kapitel 4. 16 bis 17. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Hier ist wieder die Wiederkunft Jesu. Er wird herabkommen vom Himmel. Und was passiert? Ein Schall der Posaune ist zu hören. Und was passiert dann? Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Bitte nimm nicht diese Schriftstelle und mach daraus die Idee, wir wohnen in den Wolken. Das ist hier nicht mit gemeint. Wir werden allezeit in Verbindung, in totaler Übereinstimmung und Einheit mit dem Herrn sein. Aber wenn Jesus wiederkommt, wir sind hier. Sagt sie, wie, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Erst sagt sie, wir werden entrückt. Und dann sagt sie, wir sind hier. Wir werden entrückt ihm entgegen. Und dann kommen wir mit ihm zusammen hier auf diese Erde. Und er bleibt und wir bleiben. So, die ganze Idee von Entrückung ist nicht eine Idee, wie ein göttlicher Fluchtplan oder so etwas. Wir werden nicht entrückt, weil wir es hier nicht mehr aushalten, weil wir sonst irgendwie alle unseren Glauben verlieren würden und weil wir kurz davor sind, unterzugehen. Nein, wir werden entrückt, weil die Zeit gekommen ist, dass Jesus wiederkommt. Na, es gibt heute verwirrte Leute, die erzählen, es gibt überhaupt keine Entrückung, es gibt auch gar keine Trübsal, es gibt auch keinen Antichristen, sondern die Gemeinde wird immer stärker werden, sie wird immer mehr Herrschaft übernehmen, sie wird diesen Erdball erobern und dann Jesus präsentieren. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Es gibt eine Entrückung und diese Entrückung ist die Verwandlung der Gläubigen. Wir kommen zu ihm und wir steigen aus der Zeit in die Ewigkeit. Von daher glaube ich, wenn das auch mit dem menschlichen Auge so aussieht, wir werden entrückt und dann kommen wir unmittelbar mit ihm wieder. Dazwischen haben wir eine Zeit mit ihm der Instruktion und wir werden ganz genau instruiert sein, weil wir haben hier eine Aufgabe. Wir werden mit Christus regieren auf dieser Erde. Das ist, was die Bibel sagt. Das nennt man das tausendjährige Reich. Und nach all den erfüllten Prophetien, die sich buchstäblich erfüllt haben, gibt es für mich überhaupt keinen Anlass zu sagen, dieses tausendjährige Reich, ja, das sind natürlich nicht tausend Jahre, das ist nur so eine Zahl, weil damals konnten die nicht richtig zählen oder irgend sowas. Hallo, bis tausend konnten die alle mal zählen. Ja? Die Astronomen der damaligen Zeit im Altertum, die haben die Sterne gezählt, so wie sie die sehen konnten. Und sie haben 33.000 Sterne gezählt. So, die konnten nicht nur bis 1000 zählen, die konnten schon deutlich weiter zählen. Aber bei 33 war Schluss, weil mehr haben sie nicht gesehen. Aber heute weiß man, dass der Prophet recht hat, die Zahl der Sterne kann niemand zählen. Jedes Mal, wenn wir neue Radioteleskopen bauen, die noch weiter ins Weltall hineinreichen, entdecken wir neue Galaxien mit neuen riesigen Ansammlungen von Sternen. Und bis jetzt ist man nicht an ein Ende gekommen, wie viele Sterne es tatsächlich gibt. So stellt dir mal der Prophet vor, der schreibt auf, die Zahl der Sterne kann niemand ermessen. Und dann kommen die Astronomen, doch, wie schon? Wir sind nämlich die Wissenschaftler. Und die Wissenschaft hat festgestellt, 33.000 und mehr gibt es nicht. Und wenn du Prophet sagst, da kann man nicht zählen, vielleicht du kannst nicht zählen, aber wir können zählen. Also du hast da religiösen Mumpitz geschrieben. Viele Male ist das passiert in der Geschichte, dass die Wissenschaft sich aufbläht und hinstellt mit erwiesenen sogenannten Fakten und will die Bibel widerlegen und hinterher kommt dann doch raus. Die Bibel hat recht. Gottes Wort ist die Wahrheit. So, also, was haben wir hier in dieser Schriftstelle? Wir haben die Wiederkunft des Herrn, wir haben einen Engel und wir haben den Schall der Posaune und wir haben die Entrückung. Das ist dasselbe, was wir in Matthäus 24 hatten und das ist dasselbe, was wir vorher schon einmal hatten. 1. Korinther, Kapitel 15. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden und unvergänglich sein. Und wir werden verwandelt werden. Hier hast du wieder die Wiederkunft des Herrn. Was passiert bei der Wiederkunft? Hier sagt er nicht entrückt, sondern wir werden verwandelt werden. Das geschieht, erst werden wir verwandelt werden und dann werden wir entrückt werden. Weil wenn wir nicht verwandelt sind, können wir nämlich nicht fliegen. Deswegen ist die Reihenfolge wichtig. Wir werden erst verwandelt und wir bekommen dieselbe Art von Leib, die Christus hat. Und deswegen sind wir den Naturgesetzen nicht mehr unterworfen. Deswegen konnte Christus durch die Wand gehen. Und diese Art von Fähigkeit werden wir auch bekommen. Wow, was für eine interessante Sache. So, wieder haben wir Posaune, aber jetzt ein bisschen präziser. Wir haben hier bei der letzten Posaune. Aber insofern, bis jetzt hier, bis auf diesen Zusatz mit der letzten Posaune, sehen wir die Übereinstimmung mit den anderen Schriftstellen. Jesus kommt wieder, Posaune, Entrückung oder Verwandlung. Ja. Lass uns eine Reihe von Schriftstellen kurz anschauen in Johannes Kapitel 6. Und da haben wir dieselbe Aussage. Nehmen wir einmal hier Vers 39. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat. Das ist, was Jesus sagt. Dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke. Wann? Am letzten Tag. Am letzten Tag erweckt Jesus seine Gläubigen, die in 2000 Jahre Kirchengeschichte gelebt haben und gestorben sind. Am letzten Tag erweckt er sie auf. Vers 40. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der an den Sohn glaubt, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wenn das stimmt, was Jesus hier gesagt hat, dann kann es keine Entrückung 7 Jahre vor der Trübsal geben, denn dann würden nämlich dort die Gläubigen auferweckt werden. Aber hier heißt es am letzten Tag. Und da sind noch 7 Jahre dazwischen und dann ist erst der letzte Tag. So alleine diese Schriftstellen sagen uns ganz, ganz klar, wie es gemeint ist. Johannes 11. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, ihr Bruder Lazarus, in der Auferstehung am letzten Tag. So, sie hat das Teaching von Jesus voll aufgenommen, sie hat verstanden, die Auferweckung der Gläubigen findet statt am letzten Tag. Offenbarung, Kapitel 20. Das ist wieder einer der Passagen, wo es eine Rückschau gibt. Bitte denkt nicht, Kapitel 20 ist natürlich nach den Ereignissen von Kapitel 19 oder Kapitel 18 oder Kapitel 17, nur weil es Kapitel 20 ist. Ja, so ist die Offenbarung nicht geschrieben. Es gibt immer wieder Passagen, die schauen zurück und die fassen zusammen. Und was lesen wir hier? Ach, lesen wir die ganze Passage mal, weil die so erfrischend ist. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand hatte und ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan ist. Und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für eine kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes Willen enthauptet worden waren. Und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Was ist die erste Auferstehung? Dass die Gläubigen lebendig werden, dass die Gläubigen auferweckt werden. Und wann geschieht das? Am letzten Tag, wenn Jesus wiederkommt. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung, und über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. So, kommen wir noch einmal zu der Korintherstelle zurück. Dort sagt Paulus, die Verwandlung geschieht, die Entrückung geschieht bei der letzten Posaune. So, letzte Posaune. Jetzt überleg mal, im ganzen Endzeit-Texten, wo werden Posaunen erwähnt und mehrere Posaunen und wie viele Posaunen gibt es? Hat jemand schon gelesen, Offenbarung? Wie viele Posaunen gibt es? 7. Es gibt 7 Posaunen. So, die letzte Posaune ist die 7. Bitte ein bisschen mitdenken, ja. Sonst kommen wir hier nicht voran. Ja, die letzte Posaune ist die 7. So, dann lass uns zur Offenbarung gehen und schauen, was dort geschrieben steht in Bezug auf die 7. Posaune. Finden wir irgendeinen Hinweis, gibt es irgendetwas dort, was uns sagt, ja, da ist die Wiederkunft des Herrn. Aber ja, das gibt es. Offenbarung Kapitel 11. Vers 15, und der 7. Engel posaunte, und es geschahen lauter Stimmen im Himmel, die sprachen, jetzt hör zu, was die Stimmen sprachen, das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf den Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr, Gott Allmächtiger, der ist und der war, dass du deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten hast. Hier tritt Jesus seine Herrschaft an. Wann hat er diese Herrschaft erworben? Mit der Auferstehung, Ostermorgen. Da hat er die Herrschaft erworben. Jesus sagt, ich war tot und sehe, ich bin lebendig und ich habe die Schlüssel der Hölle und des Totenreiches. Jesus hat die Schlüssel, Jesus hat die Herrschaft, Jesus hat die Macht. Aber hier wird die Macht angetreten. Das ist ein Unterschied. Ja? Einer kann ernannt werden als Minister oder als König oder als sonst irgendwas. Na, König glaube ich, da geht's nicht so, aber sagen wir mal Minister oder Kanzler oder sonst irgendwas. Und dann dauert's eine Weile, bis er dann erst der designierte Minister und dann tritt er sein Amt an. Von da an kann er handeln. Von da an ist er im Office. Und das ist, was sie sagen. Jesus, du hast deine Macht ergriffen. Sie sagen nicht da, Jesus, du hast jetzt den Teufel besiegt, sondern du hast jetzt diese Macht, die du schon hast, ergriffen und deine Herrschaft angetreten. Hier hast du mit dieser Wortwahl die klare Formulierung, hier beginnt die Herrschaft Christi auf Erden. Bei der siebten Posaune. Geht in Ruhe all diese Schriftstellen, die ich genannt habe, durch. Und du wirst sehen, es ist total schlüssig. Da ist nirgendwo ein Hinweis, vorher kommt er heimlich und entrückt die Gläubigen. Nein, das kann er nicht, weil er die Gläubigen am letzten Tag lebendig macht. Und der letzte Tag ist sein erster Tag. Der letzte Tag ist der letzte Tag der Herrschaft des Teufels über diese Erde, wo seine Herrschaft beendet wird, gewaltsam beendet wird. Das ist der letzte Tag und es ist der Beginn des offiziellen Reiches Gottes auf Erden. Und Jesus regiert und wir regieren mit ihm. Halleluja. Da gibt's jetzt ganz Schlaue, die sagen, ja, aber warte mal. Der erste Korintherbrief, der wurde so irgendwo in den 50er Jahren, vielleicht 53 oder 55 geschrieben. Die Offenbarung wurde ja in den 90er Jahren geschrieben. Also wie kann Paulus die letzte Posaune in Offenbarung meinen, die siebte Posaune, wenn das Buch noch gar nicht veröffentlicht ist? Was für ein Argument. So kann nur jemand denken, der überhaupt nicht die Herrschaft und die Souveränität und das aktive Wirken Gottes mit berücksichtigt. Ich meine, im Jahr 50, als Paulus diesen Brief geschrieben hat, wusste Gott schon, dass es ein Buch der Offenbarung geben wird? Wusste er, dass es sieben Posaunen geben wird? Aber natürlich. Und darum war das für Gott kein Problem, von einer letzten Posaune zu sprechen, die überhaupt noch keiner verstanden hat. Zu diesem Zeitpunkt hat niemand verstanden, was die letzte Posaune ist. Als die Offenbarung auf den Markt kam, dann haben sie verstanden, okay, die letzte Posaune, wie viele Posaunen haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das ist die letzte, da kommt Jesus wieder. Das hat jeder, der klar im Kopf war, verstanden. Da kommt Jesus wieder bei der letzten Posaune. Halleluja, Halleluja. So, wir sehen es hier ganz, ganz, ganz deutlich. Die Gemeinde ist hier bis zum Ende. Und nur wenn wir das klar haben, dann können wir überhaupt sinnvoll Fragen stellen. Ja, warum ist sie dann hier? Und was soll sie denn machen? Und was ist ihre Aufgabe? Und wie sieht das Ganze aus? Wenn das nicht geklärt ist, dass die Gemeinde hier ist, brauchen wir solche Fragen nicht zu stellen. Und die Leute, die eben lehren Trübsal und vor der Trübsal kommt die Entrückung, die beschäftigen sich mit solchen Dingen nicht. Weil sie ja sagen, wir sind ja weg, Gott sei Dank. Ja? Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. So, warum ist die Gemeinde hier? Warum muss die Gemeinde durch die Trübsal gehen? Gib mal ein Bild aus dem Alten Testament. Es brauchte einen korrupten Saul, um einen integren David hervorzubringen. Was hat das jetzt mit der Endzeit zu tun? Es braucht das korrupte, satanische System. Zuerst die Hure, die falsche Kirche und dann den Antichristen, um die Braut zu vollenden, zu testen und reifen zu lassen und vollenden zu lassen. Gott missbraucht den Teufel in ultimative Weise. Und sein Traum wird vollendet, indem er den Teufel missbraucht. Und der Teufel arbeitet daran, die Gemeinde in die Vollendung zu bringen. Der Druck der Trübsal kann nur ausgehalten werden, ohne Kompromisse. Es geht nicht anders. Und darum ist dieser Druck da und dieser Druck wird von Gott benutzt. Ich sage nicht, das, was der Teufel tut, ist richtig. Gott sagt auch nicht, das ist richtig, was der Teufel tut. Gott sagt auch nicht, die Verrücktheit und die Bosheit von König Saul war richtig. Aber er hat David gelehrt, sich zu demütigen und auf Gott zu vertrauen, auf jede eigene Hilfe zu verzichten und sich ganz in die Hand Gottes zu geben und zu erlauben, dass er unter diesen korrupten Herrschaft geformt und geprägt wurde. Und das ist glaube ich, der Gedanke, der wichtigste Gedanke. Gott benutzt schwierige Umstände. Ja? Gott benutzt Ungerechtigkeiten, um etwas Herrliches hervorzubringen. Gott hat die Ungerechtigkeit der Brüder von Josef benutzt, um Josef in diese Gesinnung zu bringen, wo er dann seiner ganzen Familie dienen konnte und wo keine Bitterkeit in seinem Herzen war und wo Hingabe und Vergebung war und wo er sagte, ihr gedachtet es böse zu machen, als ihr mich verkauft habt, als ihr mich umbringen wolltet. Ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und das ist so wichtig, ob Trübsal hin oder her für unser Leben, dass wir verstehen, es gibt eine höhere Perspektive. Und es bringt nichts in schwierigen Zeiten der Bedrängnis und wo wir richtig unter Druck sind, immer zu sagen, warum lässt Gott das zu? Nein, wozu? Es gibt ein Ziel, dich zu verändern, dich zu prägen. Was ist Gottes Ziel? Gottes Ziel ist in dir und in mir das Wesen Christi hervorzubringen. Das ist das Ziel. Das ist unsere Berufung. Um das geht es. Und wenn die Braut durch diesen Prozess gegangen ist, dann wird sie in vollständiger Einheit und Harmonie und Übereinstimmung mit dem Bräutigam sein. Und das, was ihm wichtig ist, ist ihr wichtig. Und was er liebt, liebt sie. Und was er hasst, das hasst sie. Das ist das Ziel, um das geht es. Und wenn du einen kurzen Blick wirfst in die gegenwärtige Christenheit, dann weißt du ganz, ganz schnell, und hast es schon an vielen Stellen selber miterlebt, wir sind weit davon entfernt, das zu hassen, was Gott hasst. Wir favorisieren sogar Dinge, die Gott hasst. Wir halten Dinge für großartig und für wunderbar, die Gott verabscheut. Und Dinge, die Gott ganz, ganz wichtig sind, die verabscheuen wir. Wir sind weit weg von einer Harmonie mit Christus. Das Einzige, wozu er uns einlädt und was er von uns möchte, dass wir von ihm lernen sollen, ist Demut und Sanftmut. Und wie viel Stolz und Eigenwillen und wie viel Härte und menschliche Herrschaft gibt es im Volke Gottes. Warum? Weil es ihnen nicht wichtig ist, das, was ihnen wichtig ist, zu lernen. Weil sie eigene Agenda haben, weil sie eigene Ziele haben. Sie wollen einen großen Dienst haben, sie wollen bekannt werden, sie wollen irgendwie irgendwas auf die Beine stellen. Aber ihr erstes Ziel ist nicht zu werden wie Christus. Aber das muss unser Ziel sein. Und das ist die beste Art und Weise, oder wenn das unser Ziel ist, wenn das unsere erste Priorität ist, das ist die beste Art und Weise, durch Druck und durch Schwierigkeiten hindurchzugehen. Weil wir jedes Mal sagen, Herr, was soll ich jetzt lernen? Nicht, warum machen die das mit mir? Wieso lässt du das zu? Das sind die falschen Fragen, ihr Lieben. Die führen immer in Rebellion. Ich nehme es jetzt selbst in die Hand. Gott scheint nicht mehr aufzupassen auf mich. Ich muss jetzt selber das Heft in die Hand nehmen. Aber zu sagen, was willst du, dass ich hier lernen soll? Worum geht es dir? Diese Frage führt uns weiter. Und die öffnet Gelegenheiten für den Heiligen Geist, uns zu formen und zu prägen. So, es gibt diesen Tag, Offenbarung Kapitel 19, wo dieser herrliche Ausspruch getan wird, die Braut hat sich bereitet. Vor der Hochzeit kommt dieser Tag, wo das ausgesprochen wird, die Braut hat sich bereitet. Jetzt sind wir gerade mal dabei, überhaupt zu entdecken, hier und da ein bisschen ansatzweise, dass es überhaupt um Braut und Bräutigam geht. Und was ist die Gesinnung der Braut? Aber das zu leben und da hineinzukommen, davon sind wir noch so weit entfernt. Aber Gott ist nicht entmutigt, Gott ist nicht frustriert, Gott ist nicht enttäuscht. Er hat Mittel und Wege und er wird die Braut zur Vollendung führen. Und das muss unser erstes Ziel sein. Es ist wunderbar, wenn du von einem großen Dienst träumst und wenn du ein Segen sein willst für viele, viele Menschen. Wunderbar. Aber lass dein erstes sein, ich will ein Herz haben für Gott. Ich will lieben, was er liebt. Ich will hassen, was er hasst. Und ich will immer mehr zunehmen in meiner Liebe. Und ich will immer mehr zunehmen in meinem Hass. Das muss das Erste sein. Wenn das Erste nicht das Erste ist, kommen Dinge durcheinander. Und wir sehen heute viele Dienste und viele Strömungen und viele Richtungen und viele geistliche Errungenschaften, wo ganz offensichtlich das Erste, was für Gott das Erste ist, nicht das Erste ist. Und je länger sie machen, mit Hochdruck, mit Eifer, mit Entschiedenheit, mit Ernsthaftigkeit, umso größer werden die Irrtümer. Wenn der Anfang nicht stimmt, wenn das Erste nicht das Erste ist, dann können alle unsere Bemühungen das Chaos nur noch größer machen. So lasst uns das ganz klar sein, ja, als Gemeinde, als Einzelperson. Es geht Gott nicht darum, dass ich hier ein schönes Leben habe. Es geht ihm nicht darum, dass hier alles wunderbar läuft und dass ich happy bin und dass ich immer gut drauf bin und dass alles wunderbar funktioniert und dass ich von Segen nur so triefe und alles ist ganz paletti. Es geht Gott nicht um das. Es geht ihm um mein Herz. Es geht ihm darum, in mir etwas hervorzubringen. Paulus sagt, ich mühe mich ab, ich leide Geburtswehen, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Das war sein Ziel. Er hat nicht gekämpft, dass Megachurches entstehen. So etwas habe ich noch nie gelesen in der Bibel. Die haben große Gemeinden gehabt von zigtausenden. Ephesus war sicherlich keine kleine Gemeinde, Jerusalem war auch keine kleine Gemeinde. Aber sie haben nicht ein Konzept erarbeitet, wie wir eine Megachurch werden können. Und dann ins Internet geschrieben, folge unserem Beispiel und wir garantieren dir, egal wie klein deine Gemeinde ist, wir bringen dich über die 1000. Hallo? Wo kommt denn diese Gesinnung her? Da werden Minderwertigkeitsbedürfnisse, Leiden von armen, kleinen Pastoren bedient, die auch mal groß sein wollen. Es appelliert an Habgier und an nichts anderes. Und Gemeindewachstum mit dieser Motivation wird niemals einen langfristigen Segen freisetzen, weil es ein Ismael ist und es wird immer Fluch hervorbringen. Immer. Aber heute der Großteil der pfingstlich-charismatischen Gläubigen ist davon überzeugt, je größer, umso besser. Und ganz groß ist ganz gesegnet. Und Wachstum ist ein Zeichen, dass Gott mit ihnen ist. Und was ist mit dem Wachstum bei den Zeugen Jehovas? Ist Gott auch mit ihnen? Und was ist mit dem Wachstum von irgendwelchen anderen Bewegungen und Organisationen, die nicht immer christlich sind? Ist es auch von Gott? Ist Wachstum immer von Gott? Hallo, wo kommen diese Ideen her? Wir haben falsche Maßstäbe. Wir haben falsche Ideen. Weil das Erste nicht das Erste ist. Es ist nicht, wir sind berufen zur Heiligung. Wir sind berufen zur Erlangung der Herrlichkeit. Sondern wir wollen hier was tun. Wir wollen hier groß rauskommen. Wir wollen was machen. Diese Art von Wünsche müssen sterben, nicht genährt werden durch Programme. Die müssen sterben, die müssen nicht genährt werden. So, wir versuchen heute Dinge aufzupeppen und zu beleben und aufzupumpen, die Gott sterben lassen möchte. Da siehst du, wie weit wir weg sind von ihm. Und wir verstehen nicht, wahres geistiges Leben kommt nicht aus Aneignung von Prinzipien und aus Verstehen von irgendwelchen Tricks und Programmen. Wahres Leben kommt aus Tod. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es alleine und bringt keine Frucht. Wo wird das heute gelehrt? In Church Growth Seminars. Wo wird das gelehrt? In Bibelschulen. Gib dich Gott ganz hin und er führt dich einen Weg des Todes und du wirst sterben. Aber aus deinem Tod, wo du deine eigenen Weisheit, deinen eigenen Möglichkeiten, dich zu retten, deinen eigenen Bemühungen, deinen guten Ruf zu bewahren, wo das alles zerbricht und wir alles genommen wird, daraus kommt Leben. Das ist, was die Bibel lehrt. Leben kommt aus Tod. So, wenn wir uns hingeben dem Herrn, wenn wir sagen, führe mich deine Wege, und wir kennen die Art und Weise, wie er handelt, dann wissen wir, er führt uns in den Tod hinein. Aber nicht, um uns zu erledigen, sondern um uns zum Frucht zu bringen. Um durch uns etwas zu wirken. Wir brauchen ein Verständnis. Was will Gott überhaupt? Worum geht es ihm? Und das Allerwichtigste ist, dass du und ich ein lebendiger Beweis werden. ein lebendiger Beweis von dem, was Christus auf Golgatha getan hat. Die Macht der Sünde zerbrochen hat und den Weg frei gemacht hat, dass Menschen, die einmal dem Teufel gedient haben, die sein Antlitz, von seinem Antlitz geprägt waren, die seinen Charakter hatten, seine Gesinnung hatten, dass sie jetzt die Gesinnung Christi tragen dürfen. Das ist Gottes Ziel und das ist sein Triumph. Das heißt, wir sind Zeugen der Auferstehung. Mach ein Bibelstudium über Berufung, wozu du berufen bist. Und viele junge Leute, die arbeiten an ihrer Berufung und haben irgendwie große Ideen, aber studiere im Wort Gottes. Wir sind berufen zur Heiligung. Wir sind berufen zur Reinheit. Wir sind berufen zum Dienen, wir sind berufen, einfach Christus zu verherrlichen. Wir sind berufen, Gott zu erfreuen. Für das sind wir gerufen. Das ist unsere Berufung, das ist unser Auftrag. Und Gott in seiner Weisheit kann schwierige Dinge nehmen, kann Bedrängnis nehmen und daraus etwas Wunderbares machen. Und deswegen macht es keinen Sinn, dagegen zu rebellieren. Deswegen macht es keinen Sinn. Gut, wir wollen nicht sagen irgendwie, ja, ich liebe es zu leiden und ich möchte leiden und es soll doch mit mir ganz zu Ende sein. Gott soll mich zerbrechen oder irgendwas. Ja? Gott wird dich zerbrechen, na klar. Aber du gibst dich einfach in seine Hand und sagst, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Dein Wille soll geschehen. Und dann führt er dich seltsame Wege, die du in keinem Handbuch für erfolgreichen Dienst irgendwo gefunden hast. Und viele Male wird es durch deinen Kopf gehen, das ist ja Wahnsinn, das wird immer schlimmer und ich scheine immer mehr mich aufzulösen, ich scheine immer mehr zu verlieren und ich scheine immer mehr irgendwie die Kontrolle zu verlieren. Ja, ja. Du bist in der Hand Gottes. Er hat doch die Kontrolle. Du hast doch schon abgegeben, du hast doch schon losgelassen, du sitzt doch schon hinten auf der Rücksitzbank und er sitzt doch am Steuer, nicht wahr? Ja. Hast du schon mal erlebt, wenn du mit Leuten, wenn du viel Auto fährst und du fährst mit Leuten mit und du sitzt auf der Beifahrerbank, dann bremst du, wenn da brenzliche Situationen sind. Da bremst du oder versuchst irgendwie Ratschläge zu geben oder so. Ja? Weil es uns so schwer fällt, einfach loszulassen. Ja, und ich hatte einige sehr kühne, junge Männer in russischen Gefilden, die irgendwie meinten, mir zeigen zu müssen, wie kühn sie sind und wie mutig sie sind. Und die sind gefahren und ich kam in ganz tiefes Flehen, in ganz, ganz große Nähe zum Herrn. Aber ich habe gesagt, ich werde nichts sagen, sonst denkt er noch, ich bin ein Schwächling. Ich werde nichts sagen. Einmal habe ich doch etwas gesagt. Ich habe gesagt, Bruder, bitte bedenke, ich habe noch Prophetien, die nicht erfüllt sind. Und bitte, fusch Gott nicht ins Handwerk. Einmal habe ich doch etwas gesagt. Das war zu kühn und zu wagemutig, was der gemacht hat. Ich meine, eine Küstenstraße in Serpentinen, da geht's runter, die Klippen runter zum Meer. Und dann in Kurven, die du nicht einsehen kannst, überholen. Also entweder du bist bescheuert oder... ja, ich weiß nicht, ob es noch eine Alternative gibt. Ja. Jedenfalls, da habe ich dann doch irgendwie gesagt, Bruder, bedenke. Aber ansonsten einfach, ich sage, Herr, ich bin in deiner Hand und es wird alles gut gehen. Ich glaube, das ist, was Paulus gemacht hat auf dem Meer, im Schiffbruch. Was hat ihn getragen? Die Prophetie, du wirst vor dem Kaiser stehen. So nicht die Planke, an die er sich geklammert hat, hat ihn gehalten. Die Prophetie hat ihn gehalten. Und das ist, was es sagt, in der Kraft der Weissagung zu kämpfen. In der Kraft der Weissagung zu kämpfen. Dafür sind Worte dir gegeben. Nicht um damit zu prahlen und anderen zu zeigen, was du für tolle Prophetien bekommen hast. Prophetien sind immer eine Ausstattung, weil ein Kampf kommt. Und diese werden dir Kraft geben, durchzugehen. Ja? In der Kraft der Weissagung zu kämpfen. So möchte Gott einfach, dass wir an seiner Seite gehen und dass wir Schwierigkeiten wirklich nehmen aus seiner Hand und glauben, das, was auf jedem schönen Poster irgendwie steht, alle Dinge müssen denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Ja, das ist schön, wenn das auf dem Poster steht. Ja, aber das zu glauben und dementsprechend sich zu verhalten, ist eine ganz andere Nummer. Und um das geht es. Wenn ich das wirklich glaube, dann stelle ich mich nicht hin und sage, warum Gott und wieso und warum ausgerechnet mich? Mit anderen Worten, wenn das mein Bruder treffen würde, wäre ja kein Problem. Aber warum mich? Ja, auch eine ganz nette Einstellung. Ja. Sondern wenn ich das wirklich glaube, dann sage ich, Herr, ich kann es nicht verstehen, ich krieg's auch hier oben nicht zusammengesetzt, aber ich weiß eins, du benutzt diese Schwierigkeiten, um mich voranzubringen, um in mir etwas hervorzubringen, um mich zu verändern. Und dieses Wissen hilft mir, mich unterzuordnen. Dieses Wissen hilft mir, in der Liebe Gottes zu bleiben und nicht zu sagen, Gott, wo bist du jetzt und warum hast du mich verlassen und wieso passiert das jetzt alles? Ja? Sondern zu sagen, Herr, ich bin an deiner Hand. Es macht alles keinen Sinn für meinen Verstand, aber ich weiß, es wird gut werden am Ende. Die schlimmsten Dinge in meinem Leben sind heute die kostbarsten Dinge in meinem Leben. Weil sie haben mir geholfen, in meine Berufung zu kommen. Sie haben mir geholfen, in das hineinzukommen, was Gott wirklich vorgehabt hat. Und er braucht manchmal die Ungerechtigkeit der Brüder, um dich hineinzubringen in deine Berufung. Wie Gott die Ungerechtigkeit der Brüder von Josef benutzt hat, um ihn nach Ägypten zu bringen. Das war sein Taxi. So kam er nach Ägypten. Von hässlichen Brüdern, die ihn verkaufen wollen, die sagten, nein, sterben lassen ist zu billig, wir wollen noch was davon haben. Wir wollen noch Geld davon machen und dann kann er sterben. Was für eine Gesinnung. Und es kostet einen Kampf. Und es kostet viel Gebet und es kostet Tränen und es kostet Mühe, sein Herz zu bewahren, nicht bitter zu werden. Und nicht in Rebellion zu gehen und sagen, jetzt ist aber Schluss, das lasse ich mir nicht gefallen. Herr, womit habe ich das verdient? Ziemlich am Anfang, auf kleiner, in kleinen Dimensionen von Ungerechtigkeiten, habe ich mal so reagiert. Hä, das habe ich nicht verdient. Und er fragte mich, möchtest du wirklich das, was du verdienst? Und ich habe gesagt, nein, Gnade, Gnade. Nicht das, was ich verdiene, Gnade. Aber so schnell kommen wir auf die Idee, wir haben ja doch Rechte. Und auf den pochen wir dann und darauf bestehen wir. Und diese Rechte, die müssen aber jetzt irgendwie zur Geltung kommen. Das ist das Gegenteil der Lammesnatur. Welche Rechte hatte Jesus? Alle. Und hat sie alle losgelassen, hat sie alle aufgegeben. Zu nichts ist er geworden, hat sich zu nichts gemacht, hat sich zutiefst gebeugt, zutiefst gedemütigt. Und dann heißt es, und darum hat Gott ihn erhöht, weil er sich gedemütigt hat im Leiden. Er hätte mit Leichtigkeit pfeifen können und hätte ein paar Legionen Engeln kommen können, als sie ihn da gegeißelt haben und gesagt, Jungs, das geht zu weit hier, was wir hier mit Gott machen, das kann nicht sein, das kann nicht um meinen Willen, um Gottes Willen kann ich das nicht zulassen. Also kümmert euch mal hier um meine Folterer und macht denen ein Ende. Hätte Jesus machen können, aber hat er nicht gemacht. Sondern hat den ganzen Kelch getrunken bis zu Ende. So, Gott geht wundersame Wege und die Wege Gottes sind nicht unsere Wege und unsere Wege sind nicht Gottes Wege. Und merkte das eine, Leben kommt hervor durch Sterben. Leben kommt nicht hervor durch Pläne, durch Aktivitäten, durch Engagement. Leben kommt hervor durch Sterben. Und Gott wird dich Wege führen des Sterbens, wie immer die aussehen. Ja, aber auf jeden Fall sind es Wege, die dich sehr überraschen und die dich enttäuschen und die nicht so sind, wie du sie dir gewünscht hast und die schwer sind. Und dann zu wissen, das kommt aus der liebenden Hand des Vaters, weil er mein Gebet gehört hat. Gott, was immer es kostet, ich will dein sein, ich will in das Wesen Jesu umgestaltet werden, ich will ein treuer Diener werden und ich will dich ehren mit meiner Hingabe. Das hast du irgendwann mal gebetet. Und Gott hat das angenommen. Und dann führt er dich Wege des Sterbens. Vielleicht irgendwie eine großartige Gelegenheit liegt vor dir. Du bist kurz davor und dann geht die Tür zu. Das verstehe ich gar nichts mehr. Ich dachte, das war von Gott die offene Tür. Und auf einmal geht die zu. Und dein Traum zerstirbt in nichts. Und du sagst, ich verstehe nichts mehr. Gott hat nicht gesagt, komm mir nach und verstehe alles. Sondern er hat gesagt, vertrau mir, auch da, wo du nichts verstehst. Und diese Art, wie Gott führt und wie Gott Menschen erzieht und prägt, das wird heute fast nirgendwo mehr gelehrt und verkündigt. Da geht das alles steil nach oben und wir haben die Prinzipien und wir wenden die an und dann funktioniert das alles und es wird mächtig und immer größer und immer gewaltiger. Und vieles davon, was Menschen so aufbauen, was nach Christus genannt ist, kommt nicht von Christus. Wir müssen ihn kennenlernen und müssen zuallererst uns bewahren, dass wir nicht Opfer unseres Ehrgeizes werden, Opfer unseres Elans und unserer guten Pläne und unserer guten Initiativen. Gott braucht das alles nicht. Gott hat dich nicht gerufen, um sein Ratgeber zu sein. Dass du dir gewaltige Pläne ausdenkst. Gott hat dich gerufen, dass du den Weg gehst des Todes und ihm vertraust. In dem, wo dein Verstand Purzelbäume schlägt und wo du sagst, ich verstehe hier gar nichts mehr. Und wo alles in dir sagt, das war's jetzt, das ist das Ende. Das ist, was der Teufel Paulus gesagt hat, als er auf dem Meer war. Ja, da ist jetzt der große Apostel, der Völkerapostel. Da ist er jetzt, der gesagt hat, wir haben alle Zeit Sieg in Christus. Da ist er jetzt, hängt sich an eine Planke, ohne eine statistische Hoffnung und Wahrscheinlichkeit, irgendwann von irgendeinem Fischer oder sonst irgendwas aufgegabelt zu werden und gerettet zu werden. Da hängt er jetzt, wie ein Schluck Wasser, der Held. Und Paulus hat nicht eine Sekunde diese Gedanken angenommen und sich zu eigen gemacht und sich selber verachtet in seinem Gottvertrauen. Nicht eine einzige Sekunde. Und es war immer noch die Gesinnung. Wir haben alle Zeit Sieg in Christus. Sieg heißt nicht, alles sieht siegreich aus. Sieg heißt, du hältst fest im Vertrauen. Das ist Sieg. Du gibst nicht dich dem Selbstmitleid hin, du gibst nicht dich der Hoffnungslosigkeit hin, du gibst dich nicht der Passivität hin, du gibst dich nicht der Gleichgültigkeit hin. Das ist Sieg. Du bleibst im Vertrauen. Du bleibst in dieser Haltung, Gott, du bist mit mir und ich bin bei dir und nichts kann uns trennen. Römer 8. Das ist, was die Endzeitgemeinde leben wird, was sie glauben wird, wie sie sich verhalten wird. Das ist die Vollendung des Glaubens. Ja? Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. So irgendwann hat er deinen Glauben an ihn begonnen. Und jetzt arbeitet er an deinem Glauben und hat ein Ziel. Hast du dich schon mal gefragt, was ist die Vollendung des Glaubens? Was ist die Vollendung des Glaubens? Ich glaube, die Vollendung des Glaubens besteht darin, dass wir Gott über alles lieben, dass Matthäus 22, 37 wirklich Fleisch wird in uns. Gott lieben mit aller Kraft, mit allem Verstand, mit all unserer Seele, ihn über alles stellen. Das ist das Erste und das Größte. Ihn mehr lieben als unser eigenes Leben, als unsere guten Möglichkeiten und unsere tollen Ideen. Von der Gemeinde, von den Gläubigen in der Endzeit heißt es, sie haben Satan überwunden durch das Lammesblut. und das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Sie haben überwunden durch das Blut. Sie haben Offenbarung gehabt aus dem Wort Gottes, durch den Heiligen Geist, über die Kraft des Blutes Jesu. Und ich stelle fest in meinen Reisen, dass ein direkter Zusammenhang zwischen der Dimension der Gegenwart Gottes und dem Glauben an die Realität des Blutes Christi. Und viele heute haben die Idee, wir wollen Leute anziehen, wir wollen, dass Leute kommen. Und wenn wir vom Blut reden, das verstehen die nicht. Manche haben sogar Angst und schreiben sogar so einen Blödsinn. Dann denken die, wir haben eine Schlachthausreligion. Solche Worte verwenden sie. Also weg mit dem Blut. Ich weiß von einer charismatischen Gemeinde, jemand war Mitglied dieser, nicht dieser, sondern jener Gemeinde, die auch so seeker-sensitive war, so besorgt war, niemand soll Anschluss nehmen, allen soll es gut gehen, da soll keiner sich irgendwie schlecht fühlen. Und da war eine Frau, und sie ging zum Pastor und sagte, jedes Mal, wenn wir das Abendmahl haben und du liest diese Worte da über das Blut und das ist der neue Bund in meinem Blut, dann wird mir ganz kotzübel. Und der Mann hat so wenig Unterscheidung, statt zu sagen, Schwester, komm, wir machen eine Verabredung und wir werden diesen Geist austreiben. Sagt er, pass auf, das ist ja übel, dass dir übel ist. Das darf nicht sein. Wir möchten ja, dass es dir gut geht. Gott will, dass es dir gut geht. Pass auf, was wir tun. Wir werden diese Passage nicht mehr vorlesen und dann ist dir nicht mehr schlecht. Das ist eine wahre Geschichte in Deutschland. Geht's noch verrückter? Geht's noch weiter weg vom Wort Gottes? Geht's noch mehr? Es geht uns um die lieben Menschen. Es geht uns nicht um die lieben Menschen, es geht uns um den lieben Gott. Das ist sein Haus und er soll sich wohlfühlen. Und ohne Blut gibt es keine Herrlichkeit. Und wo das Blut gerühmt wird, wo man an das Blut glaubt, wo man erfüllt ist von Gewissheit, von der Kraft des Blutes Jesu, da gibt es Sieg, da gibt es Freiheit, da fallen die Ketten, da werden die pornoverseuchten Hirne wieder gereinigt durch die Kraft des Blutes Jesu. Und da muss jede Unreinheit raus aus der Gemeinde. Aber das kommt nur zustande, indem wir studieren und glauben und beten und predigen und anwenden das kostbare Blut. Sie haben überwunden den Teufel, den Ankläger, durch das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses. Sie haben verstanden, diese mächtige Waffe muss eingesetzt werden, muss abgefeuert werden durch unseren Mund. Wir reden von dem, was das Blut tut. Wir erklären vor Gott und vor der Finsternis, was die Macht des Blutes Jesu ist. Und das Ganze wird wirksam in einer Gesinnung. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Sie haben gesagt, mir geht's nicht darum, mich gut zu fühlen. Mir geht's nicht darum, es leicht zu haben. Mir geht's nicht darum, irgendwie eine schnelle Lösung irgendwie herbeizuführen. Mir geht es um eins, nicht mein Wille, sondern sein Wille. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das ist für mich die Vollendung des Glaubens. Christus mehr zu lieben als unser eigenes Leben. Als unseren Dienst, als unseren guten Namen, als unsere Möglichkeiten, als unsere Ideen und Pläne, ihn mehr zu lieben als irgendetwas anderes. Das ist, was die erste Gemeinde hatte und das ist, was die letzte Gemeinde haben wird. Und damit wird Gott verherrlicht. Mit dieser Gesinnung wird Gott verherrlicht. Dass Menschen verstehen, wir suchen nicht unser Glück hier in diesem Zeitalter. Wir wissen, in der Ewigkeit, da ist das wahre Leben. Und wir werden hier durch viele Bedrängnisse gehen. Wir müssen durch viele Bedrängnisse gehen. Apostelgeschichte 14, das hat man den Neubekehrten damals erzählt. Heute traut man das noch nicht mal alten Hasen zu erzählen. Den Neubekehrten hat man erzählt, wir müssen durch viele Bedrängnisse hineingehen in das Reich Gottes. Wer will denn das heute hören? Durch Bedrängnisse. Ja bitte, wir wollen es alle easy haben. Wir dachten, Gott liebt uns und jetzt ist alles gut und wir kommen zu Jesus und alle Probleme haben sich in Luft aufgelöst. Wo gibt es das in der Bibel? Das gibt es nicht. Aber wir haben uns so etwas ausgedacht. Und das ist der Grund, warum wir so viele wackelige, instabile Gläubige haben, weil sie keinen Rückgrat haben, weil sie keine Standfestigkeit haben, weil sie keine Entschiedenheit haben, weil sie keine Bereitschaft haben, Leiden auf sich zu nehmen. Weil sie Idee haben, es muss alles easy sein und vor allem muss es ganz schnell gehen. Einige Male habe ich hauptsächlich vor jungen Leuten in Bibelschule oder anders, habe ich erzählt von der Vision, die Gott gegeben hat für meinen Dienst, als ich 2 Jahre Christ war. Und dann habe ich ihnen erzählt, es hat über 20 Jahre gedauert, bis auch nur die ersten kleinen Anfänge davon sichtbar wurden. Und dann waren die Gesichter so lang, ich weiß nicht, ob ich so lange warten kann. Ich sage, Gott zu vertrauen ist die Abkürzung. Was Kürzeres gibt es nicht. Ja? Und aus dem Vertrauen herauszuspringen und in eigene Pläne und eigene Aktivitäten und eigene Dinge hineinzugehen, ist keine Abkürzung, es ist ein Umweg. Und der Teufel möchte uns schöne Abkürzungen präsentieren und er sagt uns nicht die Wahrheit, dass das alles Umwege sind. Es gibt keinen kürzeren Weg als Gott, hier bin ich. Nicht mein Wille, dein Wille. Und dein Wille ist, dass die Liebe in meinem Herzen zu Christus wächst und wächst und wächst und dass er mir kostbarer und wichtiger ist als irgendetwas und irgendwer anders auf dieser Welt. Und wir dürfen nicht traurig sein und betrübt sein oder enttäuscht sein, wenn wir in uns hineinschauen und sagen, ja, aber das habe ich nicht. Natürlich hast du das nicht, ich habe es auch nicht. Aber Gott ist entschieden, es in dir zu wirken und das ist, worauf es ankommt. Und daran hältst du dich fest. Daran hältst du dich fest, der das gute Werk angefangen hat in dir, wird es vollenden bis auf den Tag Christi. Er hat es begonnen und er wird es tun. Und alles, was wir tun, ist einfach nur dranbleiben, drinbleiben im Willen Gottes, in der Liebe bleiben und nicht solche Babygebete beten, wenn Dinge schief gehen. Hey, wo bist du jetzt und warum hast du mich verlassen? Er hat dich nicht verlassen. Wer hat denn das erzählt? Wieso plapperst du nach, was der Teufel dir erzählt hat? Du gehörst Jesus. Niemand wird dich aus seiner Hand reißen. Du bist bei ihm, du bist mit ihm. Er ist bei dir, er ist mit dir. Und ihr geht zusammen. Und niemand wird dich trennen von ihm. Niemand. Keine Umstände, kein gar nichts. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis ist dasselbe Wort wie Trübsal. Oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen, in was? In Hungersnot, in Angst, in Verfolgung, in Bedrängnis, in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Mächten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist die Vollendung des Glaubens. Nicht diesen Vers zu kennen, sondern diese Realität im Herzen zu haben. Und das ist das Ziel Gottes. Und das hat die Kraft, Menschen die Augen zu öffnen und zu sagen, egal wie die Medien hetzen gegen die Christen, ich weiß, was die haben, ist das Echte. So war es am Anfang, wo Menschen den Löwen vorgeworfen wurden oder mit Pech angestrichen wurden und als Fackeln gedient haben, um den Abendhimmel zu erleuchten. Und die Leute sind da hingegangen am Samstagabend, weil Fernsehen gab es da noch nicht. Und das war ihre Unterhaltungsshow, zu sehen wieder, wie Christen abgemetzelt werden. Und da waren Leute, die kamen nur aus Spaß dahin, die kamen nur dahin aus Langeweile und mal wieder ein bisschen Gänsehaut zu haben, um sich die Spektakel anzuschauen. und an der Art und Weise, wie sie Christen gesehen haben, wie sie sterben, haben sie Offenbarung bekommen, es muss diesen Christus geben, es muss Gott geben. Niemand kann mit Liedern auf den Lippen so sterben wie diese Leute. Und es gibt Berichte, wo Leute aus den Rängen, aus den Tribünen aufgestanden sind, als sie das Schauspiel gesehen haben und sind runtergegangen, sich zu den Christen gestellt und haben gesagt, wir glauben jetzt auch. Von einem Augenblick zum anderen. Was für eine Kraft. Gott kann sich bezeugen durch die Art und Weise, wie jemand stirbt. Wir denken, schade, der ist jetzt nicht mehr da. Was hätte der alles Tolles machen können? Als Jesus starb, was hat der Legionär gesagt? Das war ein Schlechter, ein Henker. Der hat wahrscheinlich Dutzende oder mehr als Dutzende von Menschen schon ins Jenseits befördert. Und er sah, wie Jesus starb. Das war kein Schwächling, das war kein religiöser Mensch. Er sah, wie Jesus starb und sagte, wahrlich, dieser ist der Sohn Gottes. Das war hochgefährlich für den überhaupt sowas zu sagen, weil Jesus wurde verurteilt wegen dieses Anspruchs. Er ist der Sohn Gottes. Deswegen wurde er zum Tode verurteilt. Und dieser Legionär vergisst alle Vorsicht und er ist völlig ergriffen und sagt, wahrlich, dieser ist der Sohn Gottes. Da ist Kraft in der Art und Weise, wie jemand stirbt. Und die Offenbarung berichtet viel von den Märtyrern. Und wenn du sowas liest und denkst, oh, hoffentlich passiert mir sowas nicht. Oder ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, da standhaft zu sein. Dann sind das menschlich verstehbare Äußerungen. Aber geistlich gesehen sind die völlig wertlos. Sag Gott, ich bin in deiner Hand. Und wenn der Tag kommt, wo ich für meinen Glauben einen Preis bezahlen muss, da wirst du mich stark gemacht haben. Und lass all die Events und all die Schwierigkeiten, meinen schwierigen Chef, meine schwierigen Umstände, dies und das, und woraus ich mich nicht befreien kann, lass all diese Dinge dazu dienen, in mir Vertrauen zu entwickeln zu dir. Dass wenn dann der Tag des Tests kommt, ich meine Prüfung ablegen kann und sagen kann, jawohl, hier ist es. Mein Herz, das ihm vertraut. Kühnheit, Zuversicht, Hoffnung, das zeichnet die Gemeinde in der Endzeit aus. Jesus sagt von den Heiden, ihr Herzen verschmachten vor Furcht in Erwartung all der Dinge, die über den Erdkreis kommen sollen. Das ist die Reaktion der Heiden. Das heißt also, da ist keine Hoffnung mehr, morgen wird's besser, sondern sie haben schon die Ahnung, es wird noch schlimmer werden. Sie verschmachten vor Furcht in Erwartung all der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Und was sagt Jesus zu seinen Jüngern? Verschmachtet mit ihnen? Tut's ihnen gleich? Seid ihre Nachahmer? Euer Herz erschrecke nicht. Dieses Wort bedeutet hin und her schütteln. Euer Herz soll nicht hin und her geschüttelt werden. Ihr werdet feste Herzen haben. Ihr werdet stark sein. Ihr werdet mich sehen. Ihr werdet mir glauben. Ihr werdet wissen, ihr seid in meiner Hand und nichts kann euch passieren. Was hat Jesus einmal gesagt? Das Einzige, was der Feind tun kann, ist euch töten. Warum macht ihr euch Sorgen? Mehr kann er nicht tun. Ja Mensch, das ist es doch. Nein, wenn wir eine Offenbarung haben, dass wir leben, auch wenn wir sterben, verliert der Tod seinen Schrecken. Der letzte Tod, der besiegt wird, der unter unsere Füße kommt, der letzte Feind ist der Tod. Das ist die Vollendung des Glaubens. Die Angst vor dem Tod ist gebrochen. Und das will Gott in uns hervorbringen. Und das kennzeichnete die erste Gemeinde. Und darum konnte kein Rom, egal wie verrückt es war, egal wie grausam es war, konnte die Christen aufhalten. Es war eine dynamisch wachsende Bewegung und sie konnten nichts dagegen tun. Weil alles, was sie tun konnten, Christen töten. Das war alles. Mehr konnten sie nicht tun. Aber was ist das für ein Schrecken für jemanden, der die Angst vor dem Tod verloren hat? Zero, null, nichts. Das war das Geheimnis. Nicht Marktforschungsanalysen und Managementstrategien und Wachstumsprognosen und Pläne. Von diesem Zeug haben die nichts gehalten. Und wenn die heute hier wären, die würden davon auch nichts halten. Sagen, was es braucht, ist Herzen, die Gott vertrauen in allen Situationen. Das ist, was es braucht. Das ist, was zählt. Und das lernst du auf keiner Bibelschule, auf keinem Seminar. Dafür gibt es kein Diplom. Aber es wird in dein Herz eingraviert. Und ob du es hast oder nicht, das weiß der Teufel und das weiß Gott. Und um das geht es. Diese Gesinnung, das Leben nicht zu lieben bis in den Tod. Und für die allermeisten pfingstlich-charismatischen Christen, die ich getroffen habe, seit 20 Jahren pilger ich durch die Gemeinden, seit 20 Jahren. Und selten habe ich welche gefunden, an denen man erkennen kann oder wo man merken kann, wenn man mit ihnen redet. Diese Art von Glauben ist ihr Ziel, das ist ihr Schatz, das ist, was sie anstreben. Das ist das, worum es ihr geht hier auf dieser Erde. Wenige habe ich gefunden. Und das liegt daran, dass wir Gott nicht kennen, dass wir seine Wege nicht kennen, dass wir nicht verstehen, wie er arbeitet. Und wir verstehen nicht dieses Prinzip, Leben aus Tod. Sondern wir haben andere Ideen und andere Prinzipien. Aber die ersten Gläubigen hatten dieses und die letzten werden es wieder haben. Und es lohnt sich, über das nachzudenken. Es lohnt sich, mehrere Geschichten zu lesen. Es lohnt sich zu sehen, wie flach, wie eindimensional, wie oberflächlich unsere Art von Glauben ist. Lies einmal Bücher von vor 200-300 Jahren. Dann siehst du, meine Güte, was haben die für eine Tiefe gehabt in ihrer Beziehung zum Herrn? Nimm nur so ganz kleine Randfiguren, die gar keine große Rolle gespielt haben, die nicht irgendwie besonders herausgehoben waren, die keinen Dienst hatten, gar nichts. Ein Jünger, Ananias, nicht der tot umgefallen ist, der andere, der seine stille Zeit pünktlich und regelmäßig gemacht hat, der betet und Gott kommt zu ihm, der Herr spricht zu ihm und gibt ihm etwas. Wenn das heute passiert, wir denken, boah, das ist einer der ganz großen Propheten. Der kriegt Offenbarung, Name, Straße, Hausnummer. Wenn das heute einer kann, das ist einer der ganz Großen. In Apostelgeschichte war das ein Jünger. Nur ein Jünger von vielen, vielen Tausenden. Ein Jünger. Und er kriegt einen Auftrag, wo ihm klar sein muss, entweder habe ich jetzt Gott gehört, dann wird es gut gehen. Oder das war ich selber, oder das war der Feind, dann bin ich gleich ein toter Mann. Er soll hingehen und klingeln und sagen, lieber Bruder Saul, wenn das nicht stimmt, was er in der Offenbarung bekommen hat, dass er sich bekehrt hat. Jesus hat nicht gesagt, er hat sich bekehrt. Was sagt Jesus? Siehe, er betet. Wow. Wie, Paulus war doch ein Schriftgelehrter, das war doch ein studierter Mann, der kannte doch alles im Judentum, der war doch einer der herausragendsten Figuren, der hat doch immer seine Gebete gehabt, der hat Gebete gesprochen, die kamen nie da oben an. Jetzt sagt Jesus, er betet. Siehst du den Unterschied? Er betet. Der kennt mich, der redet mit mir, der hat jetzt Kontakt. So entweder diese Offenbarung kam vom Himmel, dann könnte das gut ausgehen, wenn der Saul auch noch mitspielt. Ja? Oder aber es war eine falsche Offenbarung, dann wird er bald ein toter Mann sein. Was stellt ihr vor? Der klingelt da, liebe Bruder Saul, und nichts ist keine Bekehrung, gar nichts. Der sagt, wieso Bruder, wieso sagst du Bruder zu mir? Ach, ich weiß schon, du denkst, warte mal einen Moment, ja, ich hole mir gerade meine Listen, wie war dein Name? Ja? Ach, schau mal hier, klick, klick, die Handschellen. Und schon hat er wieder einen. Der war bereit, wegen einer Offenbarung in seiner stillen Zeit sein Leben aufs Spiel zu setzen. Hat nicht gesagt, liebe Gemeinde, Apostel, kann ich einen Termin haben, wir müssen das prüfen. Betet mal alle, fastet, vielleicht soll ich da in 4 Wochen hingehen. Der hörte den Herrn und er wusste, es ist der Herr. Und er war bereit, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Für einen Hausbesuch. Ja, so musst du die Texte mal lesen. Nicht einfach so, ja, der hörte vom Herrn, da ging er dahin und dann hat er die Hände aufgelegt und wurde er seht und hat er den noch getauft. Schöne Geschichte. Der hat sein Leben aufs Spiel gesetzt für eine Offenbarung. Und das betraf nur eine einzige Person. Hätte er sagen können, Herr, hier bin ich, sende meinen Bruder. Das war vollendeter Glaube. Das waren Menschen, die Gott gekannt haben, die ihm vertraut haben, die alles auf eine Karte gesetzt haben. Und was haben wir heute? Jemand schreibt mich an und sagt, kannst du eine Bibelschule empfehlen? Ich sage, ja, kann ich. Empfehle ich ihm eine. Schreibt dazu, ja, aber da gibt's kein Diplom. Ich sage, für was brauchst du ein Diplom? Das wird dir nicht nützen beim Teufel und das wird dir nicht nützen bei Gott. Für was ein Diplom? Da wird dein Charakter geschult, da geht's um Jüngerschaft. Ja, aber ich brauche ein Diplom. Für was? Ist das die Gesinnung von Paulus? Der hat auch Diplome gehabt, haufenweise, die ganze Bürowand war voll. Da hat er das ganze Zeug runtergerissen, in die Tonne gekloppt. Das war sein Diploma. Das achte ich alles für Dreck. Um der überschwänglichen Größe der Erkenntnis Christi willen. Ich schmeiß das alles weg, was ich in der theologischen Welt war, was die Leute über mich gedacht haben und welchen Rang und Namen ich gehabt habe. Das ist mir alles unwichtig. Jetzt geht's mir nur noch um eins. Wie sieht er mich und was sagt er über mein Leben? Nicht mehr mein Wille, sein Wille soll geschehen. Das war die Gesinnung. Und ich denke, dass man nicht übertreibt, wenn man sagt, solche Art von Botschaften, wie gerade jetzt heute Abend, sind nicht in riesigem Maße in den letzten Monaten oder letzten Jahren in unserem Land verkündigt worden. Weil unsere Vorstellung, was ist das Evangelium und worum geht es, so weit weg ist von den Realitäten der Bibel, so weit weg von den Realitäten des Herzens Gottes. Und das, was sie am Anfang gehabt haben, das wird die Gemeinde am Ende haben. Und je mehr du verstehst, wie du kooperierst, umso tiefer und schneller kann dieses Werk in dir vorangetrieben werden. Was sollst du tun? Du sollst die Schönheit dieser Art von Hingabe sehen und schätzen und bewundern und sagen, wow, das ist Glaube an Jesus. Wow. Nur wenn du etwas schätzt, hast du eine Chance, es auch zu begehren. Wenn du es nicht schätzt, wenn du es nicht wertschätzt, wenn du sagst, na ja, der andere ist okay, so what? Wenn da keine Wertschätzung ist, kommt niemals ein Verlangen. Gott, gib mir so eine Art von Hingabe. Gib mir so eine Art von Glauben an dich. Gib mir das. Es wird nie kommen. Was du nicht schätzt, wirst du nicht begehren. Was du nicht begehrst, wirst du nie bekommen. Weil Gott erfüllt das Begehren deines Herzens. So alles beginnt damit, dass die Augen aufgetan werden und du siehst die Schönheit in der Hingabe. Die Schönheit bei Jesus in der Hingabe an den Vater. Die Schönheit bei den Gläubigen in der Bibel für ihre Hingabe an den Herrn. Und sagt, wow, das ist wahrer Glaube. Und dafür lebe ich. Das ist das Ziel meines Lebens. Und dann bekommt diese Formulierung und dieses Gebet, Jesus, du bist der Anfänger und Vollender meines Glaubens, eine andere Bedeutung, weil du dann ein Ziel hast. Wenn du einfach sagst, er ist der Anfänger, ja, dann kannst du zurückschauen, ja, da habe ich mich bekehrt, gut, da hat alles angefangen. Aber unter Vollendung hast du keine Vorstellung. Und mit dem, was ich jetzt entwickelt habe, hast du ein bisschen, und das kann noch viel, viel mehr vertieft und präzisiert werden in der Bibel, hast du eine Vorstellung, was heißt es, die Vollendung des Glaubens. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das wird die Brautgemeinde sein, das ist die Gesinnung. Alle werden in der Märtyrergesinnung leben, nicht alle werden Märtyrer sein. Manche, viele, aber nicht alle. Irgendwer muss ja auch die große Ernte einbringen. Ja, schon gelesen? Die große Ernte, Offenbarung 7. Eine riesige Zahl von Menschen aus allen Stämmen und Nationen und Sprachen, die sich in der Trübsal bekehrt haben. So ist es die schrecklichste und es ist die ertragreichste und erfüllendste Zeit zugleich. Die Ernte wird eingebracht, wenn Jesus wiederkommt. Kurz vorher, in den letzten wenigen Jahren. Das ist, was Jesus selber gelehrt hat, Matthäus 13, Vers 40. Die Ernte ist das Ende des Zeitalters. Da kommt die Ernte. Jetzt geht es um die Vorbereitung der Erntearbeiter. Wir sind nicht die Ernte. Wir sind vielleicht die Vorbereiter der Erntearbeiter. Vielleicht sogar einige junge Leute hier sind auch vielleicht schon die in der Vorbereitung als Erntearbeiter selber. Wer weiß das? Jesus kommt bald. Und es ist Zeit, mit dem Heiligen Geist dieses Buch neu zu lesen und zu fragen, was bedeutet das für mich? Wo ist mein Platz in all dem? Was willst du von mir? Und wie sieht das für mich aus? Dich zu lernen zu lieben, mehr als mein eigenes Leben. Was bedeutet das? Und Gott wird dich führen und jeden anders. Aber es sind immer Werke und Wege des Verlassens, des Aufgebens, des Verlierens, des Zurücktretens, sich zu demütigen. Und je mehr du das tust, umso mehr, genauso wie Christus, wird Gott uns erhöhen. Wir demütigen uns unter die gewaltige Hand Gottes, auf dass er uns erhöhe zu seiner Zeit. So die Arbeitsaufteilung ist ganz klar. Wir demütigen uns, er erhöht uns. Und noch etwas ist wichtig, die Reihenfolge. Erst wir, dann er. Wir demütigen uns und er erhöht uns. Wir demütigen uns, indem wir Ansprüche loslassen, die wir ja gar nicht mehr haben. Wir gehören ja nicht uns selber, wir sind ja teuer erkauft. Welche Ansprüche haben wir denn noch? Wir sind wie Sklaven erkauft. Welche Ansprüche haben wir denn? Ja, aber ich möchte, dass alle nett zu mir sind. Vergiss es, du bist Christ, die werden dich hassen um seines Namens willen. Und je mehr du daran festhältst, umso mehr wirst du Wege des Kompromisses gehen, damit sie dich nicht hassen. So, was in unserem Herzen festgemacht ist, was unsere Werte sind, was unsere Ziele sind, was unsere Wünsche sind, ist absolut entscheidend. Absolut entscheidend. Ja. Und stirb all dem an, ab. Ja, aber ich will, dass alle mich mögen. Ich will, dass alle nett zu mir sind. Ich will, dass keiner irgendwie in Feindschaft oder in Spannung mit mir ist. Dann warum bist du Christ geworden? Mach mal ein Bibelstudium. Viele von euch haben noch nie ein Bibelstudium über Leiden gemacht. Ganz bestimmt. Ich sage es nicht, weil ich Prophet bin. Bin ich ja nicht. Aber so wie ihr reinschaut, ich schätze, viele von euch haben das noch nie studiert. Studiere, was die Bibel über Leiden sagt. Und sag, Heiliger Geist, hilf mir, das alles anzunehmen. Hilf mir, das alles auf mein Leben zu beziehen. Hilf du mir. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Alle! Willst du gottselig leben? Dann warte Verfolgung auf dich. Und das Gute ist, oder das Gnädige, sagen wir mal so, ja, wie alle schweren Dinge, man muss üben. Man übt mit kleinen Verfolgungen und dann qualifiziert man sich für etwas größere Verfolgungen. Und dadurch wächst man und man qualifiziert sich für noch größere Verfolgungen. So wachsen wir. Alle Dinge, die schwierig sind im Leben, müssen erarbeitet werden. Die fallen uns nicht in den Schoß. Eines Morgens wachst du auf und sagst, ein Wunder ist geschehen. Ich bin durch und durch leidensbereit. Wie ist denn das nur möglich? Gestern war ich noch der alte, kompromissbereite Kerl und heute scheue ich nichts mehr. Wie ist denn das über Nacht passiert? Was für eine Gnade. Das wird es nicht geben. Es braucht eine Entscheidung und dann üben, 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 üben. Ist das, was du möchtest? Möchtest du Gott gefallen? Möchtest du den Weg des Todes gehen, damit seine Auferstehungskraft in dir wirksam werden kann? Ja? Das kann bedeuten, deine Freunde werden dich auf Facebook kreuzigen und die schlimmsten Dinge über dich sagen und schreiben. Es kann sein, dass du deine Arbeitsstelle verlierst. Ich meine, wir leben in interessanten Zeiten. Der Staat verlangt von dir Übereinstimmung zu einem Gesetz, das Gott hasst. Ehe für alle. Mach deinen Mund auf und sag, was du unter Ehe verstehst, am Arbeitsplatz, in der Schule. Sag, wie du Ehe siehst und was Ehe ist und was Ehe nicht ist. Und dann wollen wir sehen, was passiert. Aber bevor wir solche praktischen Übungen machen, erst unser Herz bitte. Erst einmal sich klar machen, was ist das Wichtigste, was ist das Kostbarste und alles andere loslassen, loslassen, loslassen. Die Welt will was werden durch Gewinnen. Wir werden was durch Loslassen. Das versteht kein Mensch. Aber wer die Bibel kennt und weiß, dass das der Weg ist, wie Gott Segen schafft, wie Gott Leben schafft, der wird diesen Weg bejahen. Und wenn du ihn bejahst, wird Gott dich diesen Weg führen. Wie das bei dir aussieht, weiß ich nicht. Ich könnte stundenlang erzählen, wie das bei mir aussieht. Aber das ist nicht wichtig. Wir wollen das Wort betrachten. So, es geht um diese Gesinnung. Das ist das Kostbarste. Das ist das Ultimative, was Christus verherrlicht. Diese Art von Glauben. Und das wird das Merkmal sein der Endzeitgemeinde. Und ob in 20 Jahren Jesus wiederkommt, weiß ich nicht. Aber ich weiß eins, heute müssen wir Land einnehmen, wir müssen gegen den Strom schwimmen und wir müssen diese Dinge wieder leuchten lassen und kostbar machen und Menschen motivieren. Schau da, das ist der Schatz deines Glaubens. Und dann wirst du Menschen inspirieren und du wirst Menschen motivieren. Und vielleicht sie werden die letzte Generation sein. Was weiß denn ich? Aber ich weiß eins, wir müssen jetzt gegen den Strom, wir müssen das falsche, verlogene an Ego und an Habgier und an Lust nach Ansehen, dieses Evangelium müssen wir verwerfen. Als ein falsches, als ein teuflisches Evangelium, was nie das echte Evangelium war. Und wir müssen das wahre Evangelium, nimm dein Kreuz täglich, folge mir nach. Und wer sein Kreuz nicht nimmt, kann nicht mein Jünger sein. Und Kreuz ist immer Verlust, ist immer nicht ich, aber er. Ist immer, es geht nicht um meine Dinge, es geht um ihn. Mir ist jetzt nach Beten zumute. Vielleicht hast du auch was zu beten. Vielleicht möchtest du in deinem Herzen ganz leise oder halblaut einen Wunsch äußern und sagen, Herr, rette mich von meiner Oberflächlichkeit. Das wäre ein schönes Gebet. Ja. Rette mich von meiner Sympathie zu Kompromissen. Rette mich von Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Hilf, dass ich dich mehr liebe als irgendetwas anderes. Herr, wir danken dir für das Vorrecht, in den letzten Tagen leben zu dürfen. Und uns vorzubereiten auf die Wiederkunft des Herrn, der kommen wird mit Macht in großer Herrlichkeit und der diese Welt in Staunen und in Schrecken versetzen wird. Und die Menschen werden geschockt sein. All das, was gesagt wurde, ist ja doch wahr. Wie waren wir so blind, wie waren wir so töricht, uns was vorzumachen. Danke für diese kostbare Verheißung, dass es eine Braut geben wird, die sich bereitet hat, deren Glaube vollendet wurde, die dich wirklich mehr liebt als irgendetwas anderes auf dieser Erde. Und Herr, wecke in uns diesen Wunsch, dieses Verlangen, diese Art von Gesinnung zu kultivieren und darin immer mehr zuzunehmen. Schenk uns Wertschätzung für diese Gesinnung. Schenke uns ein Verlangen danach. Schenke uns eine Ausrichtung, eine Fokussierung unseres Lebens, dass wir sagen, das ist, worum es ihm geht, und das ist, was ich jetzt erwähle, worum es bei mir geht. Heiliger Geist, komm du, gib du Zeugnis in den Herzen für diese Botschaft. Lass es in den Herzen wiederklingen. Das ist es, was Gott von mir will. Das ist es, was er für mich hat. Und auf diese Art und Weise werde ich wirklich ein wahrer Diener Gottes werden. Und auf diese Art und Weise werde ich wirklich Christus verherrlichen und zeigen, dass er es wert ist. Dass er der Kostbarste ist und dass er ein mächtiger Retter ist von den Lügen und Täuschungen und falschen Versprechungen dieser Welt. Danke, Herr. Danke, Herr. Wirke das in unseren Herzen, dass Christus verherrlicht wird. Durch Leben oder Sterben, so wie du das willst. Durch Leben oder Sterben. Aber er soll verherrlicht werden durch seine Wege in uns. Dass Menschen erkennen, das ist der wahre Gott, das ist der wahre Glaube. So muss man Gott kennen, so muss man ihn lieben, so muss man mit ihm leben. Alles andere ist seiner nicht wert und würdig. Ändere unseren Geschmack, hilf du uns, deine Wege zu verstehen und zu bejahen. Danke, tu du dein Werk. Halleluja. Amen. 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 Seid gesegnet.